Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Vielleicht ist es bei Ihnen ja genauso. Dann müsste ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Ich sage mir nämlich schon seit 3 Monaten, eigentlich müsste ich mir mal einen günstigeren Telefonanbieter suchen. Und beim Stromanbieter, da schiebe ich den Wechsel sogar noch länger vor mir her. Daniel Puschmann, mein heutiger Gast im Chefgespräch, weiß vermutlich, warum wir Verbraucher so träge sind und wie wir diese Trägheit überwinden können. Er ist Chef des Vergleichsportals Verivox. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen aber nicht nur über die Trägheit der Verbraucher sprechen, sondern auch über Sie, Herr Puschmann. Und die Frage, wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie heute sind. Darüber, wie wichtig Ihre Zeit als Unternehmensberater für Ihre Karriere war. Und darüber, wie viel Ruhrpott eigentlich noch in Ihnen steckt. Ich bin Varinia Bernau. Los geht's. Ich habe mal bei meinem Kollegen Niklas Heuer nachgefragt. Niklas geht in unserem Format Vivo Coach den drängenden Fragen unserer Leser nach und ist nicht zuletzt deshalb auch mit Verivox gut vertraut. Und wir hören jetzt mal, was ihm zu Ihnen, Herr Puschmann, in den Sinn kommt.
Der erste Eindruck.
Bei Verivox, Herr Puschmann, wollen Sie laut Ihrer Werbung Kunden stark machen, ihnen Zeit und Geld schenken und Sie verschreiben sich dem Verbraucherschutz. Doch wenn wir ehrlich sind, wollen Kunden am liebsten lange bei einem Anbieter bleiben, der gut und günstig ist. Sie wollen das nicht, denn Sie verdienen nur an Kunden, die wechseln. Im Kundeninteresse ist das nicht.
Also erstmal ist es so, dass Kunden sehr unterschiedlich sind. Ich nehme jetzt mal die Behauptung zur Kenntnis, dass Sie sagen, wie Kunden sind. Was wir sehen, ist, dass es sehr viele Kunden sind, denen das durchaus auch wichtig ist, sehr regelmäßig zu vergleichen und sehr regelmäßig zu wechseln. Und um eine Kollegin der Verbraucherzentrale zu zitieren, ich finde, das darf man denen auch nicht zum Vorwurf machen und sie dafür dann beschimpfen. Ansonsten sind Verbraucher sehr unterschiedlich und Sie haben es in der Anmoderation schon genannt, viele wechseln gar nicht. Das finden wir ist erstmal schade, weil zumindest das Vergleichen als erster Schritt sehr, sehr wichtig ist. Was ein Haushalt, ein Konsument dann damit tut, ist ja völlig ihm überlassen, auch nach welchen Kriterien und wie häufig er das dann tut. Ich finde nur, dass die Rahmenbedingungen, die die Politik auch sehr bewusst gegeben hat und die Kraft, die in der Entscheidung der Verbraucher liegt, jetzt auch nicht irgendwie verleumdet werden darf.
Okay. Dem entnehme ich jetzt mal, dass vermutlich mehr Verbraucher nicht so ticken wie ich und das ewig vor sich herschieben, den Wechsel. Oder was ist Ihre Einschätzung? Mehr Verbraucher so wie
also
ich?
Also es gibt...
Oder?
Es gab letztes Jahr eine Umfrage auch des VZBV, also der Bundesverband Verbraucherzentralen, dass 80% der Haushalte ihren Strom- und Gasanbieter nicht gewechselt haben letztes Jahr und auch nicht vorhaben, das zu tun. Was überraschend ist bei der Höhe der Strom- und Gaspreise und dem Anteil am Haushaltsnetto, die das bei einem durchschnittlichen Haushalt ausmacht. Und vor dem Hintergrund, dass es im Jahr 2023 eben auch schon deutlich gesunkene Preise gab. Also insofern, zumindest nach dieser Umfrage, tickt die Mehrheit der Verbraucher leider wie Sie.
Sie als Chef von Verivox sind ja gewissermaßen dann der oberste Verbraucherversteher. Deswegen erklären Sie mir das doch mal ein bisschen genauer. Was wissen Sie denn über die Leute, die zu Verivox kommen? Warum sind wir Verbraucher offenbar so träge? Oder warum? Ist ja der erste Schritt, da überhaupt hinzukommen. Ne? Dann bin ich ja eigentlich schon bereit, mich damit auseinanderzusetzen.
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Stabilität da wichtig ist. Und das ist, auch wenn wir das intern besprechen, ja jetzt nichts, womit man sich in seiner Freizeit tendenziell gerne beschäftigt. Das ist irgendwo zwischen Steuererklärung und Zahnarztbesuch. So etwas, was wir intern manchmal sagen. Und grundsätzlich funktioniert es ja und die Tendenz ist, etwas anzufassen, was funktioniert, ist erstmal die Hürde höher, als wenn es nicht funktioniert. Also konkret, es gibt erstmal Strom und Gas oder auch das Telefon funktioniert oder der Breitbandanschluss und da möchte man vielleicht erstmal nicht so gerne eine Veränderung aus der Sorge heraus, die auch in manchen öffentlichen Aussagen geschürt wird. Ja, was passiert denn dann, wenn ich wechsle? Habe ich dann vielleicht keinen Strom oder Gas mehr? Auch in der Nachbarschaft, wenn ich hier mit Leuten rede, ist das Erste. Ja, dann kommt ja keiner, wenn der Strom mal weg ist. Das geht in Deutschland gar nicht. Da sind eben Netz und Tarif getrennt. Wie gesagt, es ist Wille der Regulierung, dass die Verbraucher die Möglichkeit haben zu wechseln und davon dann eben auch Gebrauch machen. Und wenn in der Öffentlichkeit diese Sorge geschürt wird, dass man da irgendwie in Fallen gelockt wird oder dass man dann vielleicht keinen Strom bekommt, dann führt das einfach die Verunsicherung dazu, dass Menschen dann eben keine Initiative ergreifen. Ich denke, alle die, die mal über uns Strom und Gas gewechselt haben oder auch andere Produkte, wissen, wie einfach das ist und kommen deswegen auch sehr regelmäßig wieder.
Lassen Sie mich da einmal einhaken. Denn es gab ja vor einigen Monaten für Kunden durchaus eine böse Überraschung. Wegen der steigenden Beschaffungskosten hat nämlich viele kleinere Firmen ihre Strom- und Gaslieferungen eingestellt und mussten Insolvenz anmelden, dann als Energieanbieter, was zur Folge hatte, dass ja, die Kunden landeten dann nicht einfach, ich hätte jetzt beinahe gesagt, auf der Straße, aber sie waren dann nicht plötzlich ohne Strom, sondern rutschten in den teureren Tarif ihres Grundversorgers. Das ist ja im Prinzip das, was Sie beschrieben haben. Es gibt schon eine Sicherheit, aber eventuell wird es dann eben doch teurer. Ist denn diese Gefahr inzwischen gebannt?
Also auch da ist es erstmal so, wie Sie sagen, wichtig ist, niemand steht ohne Strom und Gas da. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Breitband ja anders geregelt ist, wo wir auch sehr stark dafür plädieren, dass wir jetzt die Versorgung mit Internet als Daseinsvorsorge und die digitale Teilhabe ähnlich behandeln wie Strom und Gas. Dass es eigentlich nicht Sache der Verbraucher ist, wenn man 2 Tage bei einem Wechsel ohne Internet da ist. Ich habe auch schon mal gesagt, ich kenne Leute auch in meiner Familie, die lieber 2 Tage kein warmes Wasser haben, als 2 Tage kein Internet. Darüber hinaus ist auch diese immer wieder wiederholte Behauptung, es gibt so viele Unternehmen, die insolvent waren. Ich habe mir diese zumindest uns bekannten Insolvenzen oder es waren ja nicht nur Insolvenzen, sondern auch Kündigungen von Tarifen nochmal angeschaut. Also es ist eine verschwindend geringe Anzahl. Jetzt auch letztes Jahr, es gab 2 größere, die liegen aber mehrere Jahre zurück, von der mehr Verbraucher betroffen worden sind. Und was immer wieder ganz wichtig ist, es gab auch Grundversorger, die das gemacht haben oder Stadtwerke, die das gemacht haben. Und es sind nicht immer, was häufig behauptet wird, unseriöse Discounter. So. Das heißt, grundsätzlich, glaube ich, ist festzuhalten, es gibt eine hohe Sicherheit beim Strom und Gas. Es gibt die Bundesnetzagentur, die eine Aufsicht ausübt über die Anbieter für Strom und Gas in der Bundesrepublik. Und es gibt nicht die Sorge vor großflächigen Insolvenzen aus meiner Sicht. Natürlich war die Energiepreisentwicklung durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine eine Situation, die hat auch keiner planen können. Mhm. Und das hat zu Verwerfungen an den Märkten geführt, ganz enorm sogar. Und natürlich zu diesen enormen Steigerungen dann auch bei den Preisen für die Verbraucher. Da kann man nicht drum herum reden. Das ist aber eine Situation, die sicherlich in absehbarer Zeit so nicht nochmal eintreten wird. Mhm.
Und inzwischen sind ja tatsächlich die Großhandelspreise zumindest wieder auf Vorkrisenniveau. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wann kommt das endlich bei den Verbrauchern an?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, das hängt sehr von den Verbrauchern ab und von dem eingangs diskutierten Wechselwillen. Also wir sehen, dass Neukundentarife eben jetzt schon wieder auf dem Niveau vor der Krise sind, auch bei Strom und Gas, wenn ich es aktuell richtig im Kopf habe. Ist das Einfahrpotenzial bei Gas aktuell so bei 1200 Euro und bei Strom bei 700. Also insofern, je nachdem, in welchem Tarif man sich gerade befindet und wann man den abgeschlossen hat, mit welcher Laufzeit, lohnt es sich auf jeden Fall zu vergleichen, weil wir deutlich schon seit Anfang letzten Jahres, also seit Anfang 2023, deutlich günstigere Neukundentarife für die Verbraucher sehen.
Und wer sagt mir, dass das, was jetzt der günstigste Tarif ist, in 6 Monaten nicht dann doch wieder der teuerste ist?
Das kann Ihnen keiner mit Sicherheit sagen. Also wenn es jetzt ein günstiger Tarif ist, ist es unwahrscheinlich, dass sich in 6 Monaten der Markt so verändert, dass das dann der teuerste Tarif ist. Das braucht ja auch immer Zeit, bis sich solche Veränderungen über die Großhandelsbörsen dann übersetzen in Tarife. Es ist letztlich einfach auch eine Frage Ihrer Präferenz. Auch um das nochmal zu sagen, die meisten Kunden orientieren sich am Preis, aber sie können natürlich auch Ökostrom oder Ökogas wählen oder einen regionalen Versorger. Auch viele haben einen regionalen Bezug, aber dort eben auch einen anderen Tarif auswählen. Also sie müssen ja nicht ihr lokales Stadtwerk auch verlassen. Und sie können auch einen ganz flexiblen Tarif wählen, der sich also mit dem Börsenpreis entwickelt. Das liegt hängt von ihrer Risikoneigung ab. Der kann jetzt günstig sein, aber der kann natürlich in 3 Monaten, weil der direkt die Börsenpreise an sie weitergegeben werden, dann auch deutlich teurer werden. Das muss sich jeder Haushalt und jeder Verbraucher dann selber überlegen.
Und ist jetzt gerade, also im Frühjahr, wo die Leute ja eher viel draußen unterwegs sind, weniger heizen beispielsweise, vielleicht auch weniger Strom verbrauchen, weil sie eben draußen sind in der Sonne. Ist das ein besonders günstiger Zeitpunkt zu wechseln oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
Nein, das spielt keine Rolle oder weniger zumindest. Also in der Regel ist ein größerer Anlass Preiserhöhungen oder Preisveränderungen, die vom jeweiligen Versorger verschickt werden. Das ist häufig dann eben auch ein Impuls, sich damit zu beschäftigen. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt da ein Zeitfenster im 4. Quartal, wo üblicherweise da relativ viel los ist. Das hat aber jetzt keine Auswirkungen auf die Nachfrage oder auf die Preisgestaltung dann in der Situation. Ansonsten ist unterjährig mehr die Frage eben, wie die Versorgungslage ist und wie die einzelnen Versorger das jeweils auch planen und ihre Kundenplanung da machen.
Und wenn Sie sich Ihre Nutzer vielleicht ein bisschen genauerer anschauen, wer ist denn eher bereit zu wechseln? Also gibt es da, Sie haben ja eben schon gesagt, der Preis ist natürlich irgendwie so ein ausschlaggebendes Ding. Wechseln Studenten häufiger als Gutverdiener? Wechseln Frauen häufiger als Männer? Wechseln Münchner häufiger als Hamburger?
Also es ist tatsächlich so, dass, was wir sehen, es ist leicht überwiegend männlich. Also 60% unserer Kunden sind dann männlich, wobei wir im Hintergrund natürlich nicht wissen, wie die Entscheidungsfindung ist. Ja, wir können das dann.
Die werden nur beauftragt von der Partnerin.
Genau, wir können nur die Daten sehen, die uns dann da vorliegen. Aber auch da, was auch Sinn macht, also leicht männlich, grundsätzlich betreffen insbesondere Strom und Gas natürlich alle Haushalte. Und dann die Frage, wer da die Entscheidung trifft, wie das dokumentiert ist. Ansonsten hängt es etwas von den Produkten ab. Also tatsächlich Strom und Gas sind etwas älter, was jetzt auch wieder Sinn macht. Also junge Menschen, die entweder in Sommergemeinschaftsunterkünften oder zu Hause wohnen oder so, die haben dieses Thema auch weniger stark. Größere Haushalte natürlich verbrauchen mehr und haben dann auch mehr Ausgaben vom Haushaltsnetto. Einkommen können wir nicht korrelieren, das sehen wir nicht. Dazu können wir keine Aussagen treffen. Aber was ich öfter in Gesprächen schon gesagt habe, wenn die Aussage kam, na ja, also ich habe es ja nicht unbedingt nötig, das Geld zu sparen. Man kann sowas ja auch spenden. Man kann mit der Ersparnis ja auch was anderes Gutes tun. Die Mechanik und der Wettbewerb ist wichtig, weil es natürlich auch für den Wirtschaftskreislauf wichtig ist, dass die Verbraucher die Möglichkeiten, die sie haben, ausspielen, um den Unternehmen eben auch entsprechende Signale zu geben.
Dann wechseln wir vielleicht mal die Perspektive und gehen von dem Verbraucherversteher Puschmann zum Verbraucher selbst. Wann haben Sie denn zuletzt den Stromanbieter gewechselt?
Tatsächlich vor 14 Tagen, mit Stichtag zum 1. Mai.
Okay, das heißt, geben Sie mal ein paar Tipps, machen Sie sich da immer so eine Notiz in den Kalender, in 3 Monaten mal wieder anschauen oder ist das derart verinnerlicht?
Nein, ich habe ein Konto bei Verivox und da kann ich mir den Erinnerungswecker einstellen. Das ist dann auch sehr praktisch. Und dann schaue ich mir das eben an, überlege mir, ob das der richtige Zeitpunkt ist, was die Ersparnis ist. Ich wechsle auch oder wir wechseln nicht jedes Jahr, tendenziell alle 2 bis 3 Jahre, wobei jetzt durch die Energiekrise tatsächlich auch jedes Jahr gewechselt, weil eben die Preisunterschiede so enorm waren.
Und wie sieht's beim Telefonanbieter aus? Wann haben Sie den das letzte Mal gewechselt?
Vor, das ist etwas länger her, vor knapp 3 Jahren. Das ist also bei, jetzt muss man unterscheiden, Mobilfunk und Breitband. Also vor 3 Jahren Mobilfunk, Breitband kann ich gar nicht wechseln. Das ist etwas die Herausforderung in Deutschland. Wir sprechen sehr viel über die Infrastrukturen, aber weniger über den Wettbewerb auf der Infrastruktur. Es wäre ja wichtig, also anstatt 3 Kabel zum Haus zu haben, 1 Kupfer, 1 Glasfaser und vielleicht noch 1 vom Kabelfernsehen und darauf 3 Tarife, wäre es aus unserer Sicht wichtiger, mehr Tarife auf einer Infrastruktur zu haben, sodass ich dann als Verbraucher aus Angeboten auswählen kann. Aber ich habe nur einen Breitbandanbieter auf dieser Infrastruktur. Also wenn ich mit Menschen Videokonferenzen von zu Hause machen möchte, dann kann ich mir noch 1 von 3 angebotenen Paketen aussuchen. Aber mehr Möglichkeiten habe ich dann nicht. Da kann ich gar nicht wechseln. Und das ist was, was aus unserer Sicht in Deutschland auch die Entwicklung behindert. Das ist der mangelnde Wettbewerb der Tarife auf diesen Infrastrukturen.
Hm. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sich da was ändert? Die Bundesnetzagentur hat ja jetzt beispielsweise mit 1&1 auch gerade Mobilfunk, bringt Ihnen jetzt vielleicht für den Breitbandanschluss nicht so viel, gesagt, ja, wir wollen noch mal einen 4. Wettbewerber reinnehmen, aber so richtig hat das ja nicht funktioniert.
Also grundsätzlich glaube ich, die Frage ist immer der Zeithorizont. Aber wenn ich eins gelernt habe in meiner wirtschaftlichen Tätigkeit, dann, dass diese Dinge sich verändern und verändern werden. Ich glaube, wir können viel lernen von auch den regulatorischen Rahmenbedingungen in anderen Sektoren. Also gerade Strom und Gas, glaube ich, hat die Deregulierung sehr gut funktioniert, wenn man sich anschaut, wie gut ein Wechsel für Verbraucher eben da möglich ist und wie viel Wettbewerb eben, also kein Mensch legt eine 2. Gasleitung oder eine 3. Stromleitung zum Haus. Von mir als Verbraucher erwartet auch niemand, dass ich die Ampereleistung des Hausanschlusses kontrolliere, beim Internet aber schon. Ich denke, da können wir viel lernen von den regulatorischen Rahmenbedingungen anderer Sektoren. Und da wird es Bewegung geben. Welche Zeithorizonte ist dann immer schwierig einzuschätzen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass sich da noch ein bisschen was tut und bleiben bei den naheliegenden Tipps. Sie haben eben schon an diese Erinnerung für den Wechsel oder von dieser Erinnerungsfunktion gesprochen. Und Sie haben ja eben auch gesagt, so der Wechsel des Stromanbieters liegt irgendwo zwischen Zahnarzt und Steuererklärung. Jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie dann wirklich den Nerv, sich nach einem anstrengenden Arbeitstag mit sowas noch auseinanderzusetzen? Oder woher nehmen Sie dann die Energie?
Also ich glaube, das Größte ist die Hürde, einmal anzufangen, weil wenn der Wechsel, der geht dann 3 Minuten, das ist dann relativ schnell. Also das ist tatsächlich deutlich besser als die Steuererklärung oder der Zahnarztbesuch. Die Hürde ist davor, ich müsste doch mal eigentlich und dieses latent schlechte Gewissen. Und wir arbeiten sehr stark daran, diese Hürde eben zu senken, diese Sorgen dann auch im Vorfeld zu nehmen. Und wie gesagt, unsere Erfahrung, auch meine persönliche, ist, die es mal gemacht haben, wissen dann, wie einfach es ist und machen das dann auch gerne wieder. Aber es ist natürlich so, also auch bei mir mit Familie an einem Samstag oder Sonntag sich dann die Zeit zu nehmen und um diese Themen, dazu gehören ja auch Versicherungen beispielsweise, sich das anzuschauen und zu überlegen, ob das alles richtig ist, statt irgendwas mit der Familie zu unternehmen, ist jetzt nicht immer die attraktivste Option.
Dann mal abgesehen vielleicht vom Wechsel des Stromanbieters, für welche Dinge, da können Sie jetzt durchaus ein bisschen kreativer werden und auch an die angenehmen Dinge denken und nicht nur an Steuererklärung und Zahnarzt. Für welche Dinge können Sie sich denn nach der Arbeit eher motivieren und für welche so gar nicht?
Also was mir tatsächlich, also ein Ausgleich für mich ist meine Familie. Also wir haben 3 Kinder, das ist immer auch, gibt viele andere Perspektiven. Der Älteste ist 23, unsere Tochter ist 17 und unser jüngster Sohn ist 15. Ich muss ein bisschen aufpassen, wir haben jetzt demnächst alle Geburtstag, deswegen wir ein Jahr älter in den nächsten 4 Wochen. Also das ist etwas und das gibt mir auch immer sehr viel Energie. Daneben mache ich viel Sport. Auch das hilft mir. Ich habe ja sonst eine sitzende Tätigkeit, viel im Büro. Das ist nicht immer das Gesündeste. Wir unterstützen auch unsere Mitarbeiter sehr dabei, sich sportlich zu betätigen. Und daneben sind es Motorräder, und zwar ältere Motorräder. Wir fahren alle entweder Motorräder oder die Jüngeren eben in der Familie eine Vespa, aber alle 30 Jahre alt oder noch älter. Und dann eben auch selber zu reparieren und daran zu schrauben. Das ist auch eine Tätigkeit mit den Händen, wo ich dann auch sehe, was ich gemacht habe. Es hat auch was mit der Wertschätzung damit zu tun, wenn man weiß, wie lange es dauert, einen Tank von innen zu reinigen von einem älteren Motorrad.
Wie lange dauert?
Dann versteht man. Ja, mehrere Tage, ne? Je nachdem, was da drin war und wie lange der gestanden hat. Aber mehrere Tage. Und das sind alles Dinge, die helfen mir dann auch von der Tätigkeit, die ja sonst immer sehr im Kopf ist oder viel über Reden geht, etwas abzuschalten.
Das heißt, Sie genießen es dann regelrecht, abends da in der Garage zu schrauben und eben nicht mehr reden zu müssen, ganz für sich zu sein.
Das ist so. Also tatsächlich das mit dem Reden. Ich bin dann etwas stiller, ich höre dann lieber zu. Oder tatsächlich, wir sind zusammen auch. Also es ist nicht so, dass ich dann alleine da schaue, sondern tatsächlich lerne ich auch sehr viel, weil ich will nicht sagen, eigentlich jeder in der Familie, gerade an den alten Motorrädern, es besser kann als ich. Ich verbringe auch teilweise mehr Zeit damit als ich. Aber da lerne ich dann sehr viel und dann ist es auch ein Austausch, aber es ist was anderes als sonst meine berufliche Tätigkeit.
Wie viele Motorräder stehen denn da bei Ihnen rum? Wie können wir uns das vorstellen, diesen Fuhrpark?
Also wir sind mehrere und wie gesagt, es sind viele alte dabei. Nicht alle davon sind immer fahrtüchtig, aber wir sind ja jetzt 4 Fahrer und in Summe sind es, glaube ich, 6 Motorräder.
Okay, ja, da haben Sie einiges zu tun, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Sie haben eben auch gesagt, Sie können sich nach der Arbeit am Schreibtisch für Sport ganz gut motivieren. Das heißt, so den inneren Schweinehund kennen Sie da gar nicht. Das ist Teil der wöchentlichen Routine?
Oder? Beides. Also ja, ich kenne den Schweinehund sehr gut und deswegen ist es Teil der Routine. Also es ist wichtig, dass das einen festen Platz hat. Sonst würde es keinen Platz finden. Das ist so. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell ich 2 Stunden in einer Videokonferenz setze, aber keine 1 Stunde für Sport schaffe. Und das ist auf Dauer eben nicht gut, merke ich für mich und auch jetzt gerade letzte Woche wieder, ich merke, dass bei all den vielen Themen, die mich sonst im Kopf beschäftigen, es mir sehr gut tut, wenn ich 1 oder 2 Stunden halt eben Sport mache und eben eine andere Belastung dann auch habe und kann danach auch wesentlich konzentrierter wieder arbeiten.
Was machen Sie da? Gehen Sie laufen?
CrossFit. Also CrossFit tatsächlich 2-mal in der Woche in der Regel und wenn ich es schaffe, dann gehe ich nochmal laufen.
Chefsache.
Ja, damit kommen wir auch schon zur Halbzeit und zur Chefsache. Wir bitten ja die Gäste in diesem Podcast immer etwas mitzubringen oder uns von etwas zu erzählen, an dem sie ganz besonders hängen. Was haben Sie denn für uns dabei, Herr Puschmann?
Ich habe, das ist etwas schwerer.
Oh, ja. Hui, ein Stein mit einem Symbol, das ich nicht so ganz erkennen kann. Kreuz, ein Herz. Also erzählen Sie uns mehr davon.
Das ist ein Grundstein. Also es ist ein alter, gebrannter Ziegelstein, ungefähr von 1850. Der kommt aus einem Bauernhof, den wir als Familie seit fast 20 Jahren renovieren und umbauen. Und der Stein kam zum Vorschein, als wir einen Keller unter das Haus gegraben haben, während das Haus drauf stand. Was geht, indem man dann Beton eben Fundamente darunter zieht. Und da kam dieser Grundstein raus, der ursprünglich mal als erste Reihe Ziegel eben von der Grundmauer auf die Erde gelegt wurde. Und der bedeutet für mich also sehr viel Gemeinschaft auf der einen Seite, weil wir das eben als Familie und auch teilweise mit der Unterstützung von Freunden machen. Für mich dieser Teil der handwerklichen Arbeit auf dem Bau, der auch ein sehr schöner Ausgleich ist und auch sehr viele Einsichten mir gibt. Man glaubt gar nicht, was man an einem Arbeitstag von 7 bis 17 Uhr körperlich alles leisten kann. Und es ist auch die Erfahrung, dass man bestimmte Dinge mit Reden nicht löst, sondern dann über Machen. Und es ist eben mit diesem Bauernhof dann auch ein Ort einer Gemeinschaft, wo sehr viele unterschiedliche Menschen mit sehr vielen Impulsen eben auch da sind. Und deswegen bedeutet dieser Stein auch viel.
Und wie nah sind Sie an der Vollendung der Renovierung? Sie haben jetzt gesagt, seit 20 Jahren, da musste ich tatsächlich auch mal kurz schlucken. Seit 20 Jahren renovieren Sie den.
Ja, das sind ja immer Schritte und Etappen, also nicht die Notwendigkeit, durchgängig eine Baustelle zu haben und das Wohnhaus ist auch fertig, aber es gibt zum Beispiel im Garten noch sehr viel zu tun und wie alle immer lachend sagen, wenn wir dann einmal fertig sind, fangen wir vorne wieder an.
Verstehe. Und wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee zu diesem Bauprojekt gekommen?
Das war tatsächlich auch eine Familienentscheidung. Also mein Schwiegervater ist Reit- und Fahrlehrer und es war der Wunsch, dann eben so ein gemeinsames Projekt zu haben, wo dann eben auch Platz ist. Es ist tatsächlich auch jetzt so, dass wir da mit mehreren Generationen dann sind und eben meine Schwiegereltern da vor Ort sind und dass da Platz ist auch für Kutschen, Geschirre. Da ist eben auch Platz für die Werkstatt, für die Motorräder. So dass das eben für viele auch ein Ort ist, wo man Dinge unternehmen kann und dann eben auch machen kann.
Und das Ganze ist in der Nähe von Augsburg, wenn ich richtig informiere.
Ja, das ist der Bauernhof ist Richtung Unterallgäu, also hinter Augsburg.
Okay. Und wie haben Sie den entdeckt?
Tatsächlich gesucht. Also das war Zufall oder das Ergebnis von der Suche und wir haben ihn dann gekauft.
Aber es war von Anfang an die Idee, da wirklich mit mehreren Generationen einzuziehen und das so zu einem Gemeinschaftsprojekt zu machen.
Es war und ist die ganze Zeit ein großes Gemeinschaftsprojekt auch gewesen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, innerhalb auch einer Familie. Aber es ist jetzt, also tatsächlich, es ist ein großes Abenteuer und aber sehr, sehr schöner Ort für uns alle.
Was sind denn so die Höhen und Tiefen? Wenn Sie so mal ein, zwei Momente rauspicken mussten, in welchem Moment haben Sie gedacht, ey, lasst uns das einfach komplett hinschmeißen? Und in welchem Moment haben Sie gedacht, das ist jetzt so beglückend und bereichernd, dass Sie froh sind, es eben nicht hingeschmissen zu haben?
Ja, es ist zeitlich, also wenn man jetzt eben diesen Zeithorizont von fast 20 Jahren nimmt, es ist zeitlich und auch finanziell natürlich eine große Herausforderung. Es ist auch baulich. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich in der Familie und im Umfeld auch viele Handwerker habe. Aber so eine alte Immobilie ist auch was Besonderes. Da gibt es hier jede Menge Herausforderungen, wo man dann steht. Unter anderem eben das Beispiel mit dem Stein, einen Keller zu bauen, wo keiner ist. Und da sind zwischendrin, wenn man da sehr viel Zeit dann auch investiert, auch Phasen für mich gewesen, wo ich dachte, also ob das jetzt alles so Sinn macht und sich so lohnt. Auf der anderen Seite ist es eben gerade jetzt, also wir sind eine relativ große Familie, eben mit den drei Kindern, ihren Freunden, meinen Schwiegereltern, schön einen Ort zu haben, wo so viel Platz ist, wo auch alle zusammenkommen können. Und das ist regelmäßig tatsächlich ein Moment, wo ich dann finde, dass das eine sehr gute Entscheidung war.
Sehr schön. Ich muss jetzt gedanklich einen großen Sprung machen, weil die Welt, die Sie gerade beschrieben haben, nicht so zu dem Bild passt, was ich mit Unternehmensberatern in Verbindung bringe. Sie waren 10 Jahre in der Strategieberatung bei Roland Berger. Sind Sie ein analytischer Typ?
Ja, sicher. Also ich bin sicherlich analytisch, sonst wäre ich weder 10 Jahre in der Beratung gewesen, noch, glaube ich, jetzt erfolgreich auch als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung von einem Unternehmen wie Verivox. Ich nehme aber für mich in Anspruch, dass ich das verbinde mit einem hohen Maß an Pragmatismus und auch Zucht zum Tor.
Okay, das heißt, das würden Sie nicht unbedingt dem Klischee des Unternehmensberaters zuschreiben? Ist er manchmal zu verkopft oder zu theoretisch?
Ich denke, es liegt einfach in der Rolle, dass es ja die Möglichkeit der Umsetzung dann nur eingeschränkt gibt. Ja, also der Berater ist nicht der Geschäftsführer und auch nicht der Eigentümer eines Unternehmens, sondern halt eben der Ratgeber. Und so liegt es dann in der Rolle, dass bestimmte Möglichkeiten, glaube ich, da nicht möglich sind. Aber mir hat die Zeit in der Beratung auch in meiner Entwicklung, also ich habe ja angefangen, da war diese Dotcom-Welle. Ich habe immer an der Schnittstelle der Digitalisierung der Medien dann gearbeitet und ich habe das sehr nah miterlebt, dass es erst diese hohe Unsicherheit auch der Digitalisierung für Medienunternehmen gab mit der Frage, was passiert eigentlich zu dem Zeitpunkt mit Zeitungen und Zeitschriften. Und dann ist diese Blase geplatzt und dann gab es sehr viel Restrukturierung und sehr viel Effizienzprogramme, bis dann so gegen 2005 eben wieder mehr Investitionen kamen. Und das hat mich sicherlich sehr stark geprägt, diese Verbindung von der Wucht der Digitalisierung, der Möglichkeiten auf der einen Seite und der Notwendigkeit, ökonomisch sinnvolle, mittelfristig tragfähige Geschäftsmodelle da auch zu entwickeln und zu etablieren, um die Transformation gelingen zu lassen.
Jetzt gilt ja einerseits die Unternehmensberatung immer so als Kaderschmiede auch fürs Management oder für den Management-Job und Andererseits sagen eben auch genug Leute, sein ganzes Leben lang hält man das ohnehin nicht durch. Ständig unterwegs, ständig auf Abruf, ständig am Flughafen, ständig Überstunden. Warum sind Sie denn damals auf die andere Seite gewechselt? Also warum haben Sie gesagt, ich gehe von Roland Berger eben in die Unternehmen rein?
Also erstmal glaube ich, Sie können dieses Profil, was Sie beschreiben, ja auch, wenn Sie angestellt sind, in einem Unternehmen haben, je nachdem, wie das da aufgestellt ist und funktioniert. Ich denke, es ist letztendlich, ich kenne auch viele frühere Kollegen, die sind tatsächlich immer noch auch in Beratungen tätig. Ich denke, das ist sehr stark eine Persönlichkeitsfrage. Für mich war das der Moment, dass ich tatsächlich sehr gerne selber mehr in die Entscheidung, in die operative Verantwortung, auch in die unternehmerische Tätigkeit ein Stück weit in der Führungsaufgabe wollte. Und das geht in der Beratung dann eben aus den vorhin angesprochenen Gründen auch nicht.
Und wo ähnelt Ihr Job heute vielleicht noch manchmal dem des Beraters? Also was ist das vielleicht an Rüstzeug, was Sie tatsächlich auch mitgenommen haben, was Sie eben heute noch nutzen?
Also sicherlich, wie Sie angesprochen haben, die Analytik, auch die Abstraktionsfähigkeit. Auch inzwischen bin ich ja länger auch schon nicht mehr in der Beratung, aber die Fähigkeit, sehr früh zu lernen, wie Unternehmen und Entscheider auch agieren, Entscheidungen treffen, welche Informationen notwendig sind, das ist sicherlich ein Rüstzeug, was ich aus der Beratung mitgenommen habe. Sicherlich auch zusammen mit einer hohen Leistungsorientierung. Also dem Wissen, was auch möglich ist mit dem entsprechenden Einsatz.
Jetzt lassen Sie uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Bevor Sie als Unternehmensberater gearbeitet haben, haben Sie einen Master in Business Administration and Economics gemacht und zunächst in Bochum studiert. Warum dort?
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in Essen geboren, habe in Bochum studiert und dann in Frankreich studiert. Aber insofern, ich komme aus der Region und die Ruhr-Uni ist eine gute Universität in der Kombination auch von Wirtschaftswissenschaften. Also es ist nicht nur das BWL-Profil, sondern es ist ja BWL und VWL. Und ich fand damals tatsächlich die Volkswirtschaftslehre als Hochschulfach wesentlich spannender als die BWL. In der Tätigkeit nicht, das ist was anderes. Aber ich finde, Betriebswirtschaft an der Universität zu lehren, fand ich jetzt nicht so furchtbar spannend. Da kommt die Spannung tatsächlich erst im echten Leben.
Und dann gehen wir tatsächlich noch einen Schritt zurück. Sie haben gerade gesagt, in Essen geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Was war das für eine Kindheit oder Jugend? Was haben Sie aus der Zeit an Erinnerungen mitgenommen? Lassen Sie uns mal teilhaben.
Also ich muss dazu sagen, jetzt ich komme aus einem Haushalt von Akademikern. Also ich habe keinen Hintergrund jetzt familiär im Bergbau oder im Stahl. Insofern war ich jetzt so nicht Teil des Ruhrgebiets, wie sich viele Zuhörer das vielleicht vorstellen. Was mich sicherlich geprägt hat, ist zum einen das Thema Strukturwandel in einer Region, die ja durchaus viel Wohlstand hatte für viele Menschen und dann die Herausforderung, eben diese Transformation auch zu bewältigen, wenn Grundlagen fehlen, wirtschaftlich welche Schwierigkeiten das auslöst. Gleichzeitig glaube ich, dass eine gewisse Direktheit, die man mir zumindest zuschreibt, auch Teil der Kultur dieser Region ist. Also das sind sicherlich Dinge, die mich da geprägt haben.
Das ist ganz interessant, denn ich habe mir mal so ein paar Klischees notiert, die mir bei den Leuten aus dem Ruhrpott in den Sinn kommen. Und da denke ich, da steht tatsächlich ganz vorne, ich nehme sie als sehr direkt wahr. Ich nehme sie als sehr ehrlich, sehr verlässlich, sehr solidarisch wahr, was glaube ich schon historisch aus dieser Bergarbeiter- oder dann auch Stahlarbeiterkultur kommt, aber sich glaube ich tatsächlich auch wirklich auf den Menschenschlag da insgesamt ausgeweitet hat, ihn geprägt hat. Würden Sie bei all den vier Klischees zustimmen? Bei der Direktheit ja offenbar schon, ehrlich, verlässlich, solidarisch?
Ja, also das sind alles Dinge, die ich da auch durchaus sehe und die, ich glaube auch, die prägen.
Und welche der vier Klischees treffen neben dem der direkten Art auf Sie zu?
Also Verlässlichkeit ist auch ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist. Eins fehlt vielleicht noch, wenn ich so drüber nachdenke. Ich war tatsächlich gerade letztes Wochenende auch wieder da. Diese Offenheit, auch kulturell, die Vielfalt. Ich bin groß geworden, immer in Gegenden natürlich, die von Zuwanderung geprägt waren, wo sehr unterschiedliche Menschen da waren. Und diese Offenheit und Toleranz, die prägt, glaube ich, auch sehr stark. Die Berührungsängste, die viele Menschen anscheinend haben, die sind mir da sehr fremd.
Und welche dieser Eigenschaften sind für die Karriere hilfreich? Wie direkt darf man eigentlich sein, um Karriere zu machen?
Also ich glaube, es ist sehr wichtig, genügend Ecken und Kanten und genügend Klarheit zu haben, um in erster Linie für sich selber, nicht für die Karriere, aber seine eigenen Werte zu kennen und genügend Ecken und Kanten zu haben, um seine Position klar zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, kombiniert mit der Möglichkeit oder mit der Fähigkeit, genügend Andockpunkte für andere Menschen dann auch zu bieten. Also bei Verivox in unserer Art der Führung, wir haben ja einen Leadership Circle, also einen Führungskreis, der das Unternehmen führt, unabhängig davon, ob da jemand Geschäftsführer ist oder nicht. Und die Fähigkeit, in dieser Runde beispielsweise eine Meinung zu vertreten, eine klare Position zu haben und durchaus auch eben klare Kante zu zeigen, immer in Verbindung mit der Fähigkeit, dass andere Menschen sich da trotzdem verbinden können. Das ist, glaube ich, eine große Stärke und das trägt dann sicherlich auch zum beruflichen Erfolg bei.
Also ich fasse es mal so zusammen, schon so einen inneren Kompass und dann aber schon eine diplomatische Art, um die Einschätzung auch so vorzubringen, dass man jetzt nicht gleich eine ganze Reihe von den Kopf schlägt.
Ja, und es nimmt auch Möglichkeiten. Also wenn ich zurückgucke, also ich glaube, gerade in der Führung ist eine klare Position, auch eine klare Kommunikation, ein Stück weit an der Schnittstelle auch die Ehrlichkeit, die da ja auch mit zugehört, auch authentisch zu sein, unheimlich wichtig. Aber wenn ich drauf gucke in der Vergangenheit, ich war so sehr überzeugt von Positionen und so sehr von der Sache vielleicht auch getrieben, dass ich zu wenig hingeguckt habe, was andere Menschen noch für Positionen haben oder auch für Lösungsvorschläge noch mit einbringen können. Und das nimmt Möglichkeiten. Und das macht Entscheidungen dann nicht so gut, wie sie sein könnten. Und ich glaube, die Fähigkeit, neben der eigenen Position und den Ecken und Kanten integrativer zu sein und diese Möglichkeiten zu bieten, das schafft nochmal neue Räume.
Und das ist aber tatsächlich so ein Prozess bei Ihnen gewesen. Also, dass diese Erkenntnis dann natürlich irgendwie mit der Erfahrung und mit der Reife kam.
Ja, sicher. Ich bin sicherlich heute eine andere Führungskraft als vor 10 oder 15 Jahren. Sicherlich auch mit den gleichen Grundwerten, aber mit einem deutlich breiteren Spektrum an Möglichkeiten.
Hatten Sie denn so etwas wie Vorbilder auch in Sachen Führung oder vielleicht auch abschreckende Beispiele?
Also ein Vorbild tatsächlich, ich habe zum Zeitpunkt meines Abiturs mal überlegt, ob ich Germanistik studiere und vielleicht Journalist werde. Ich habe dann ein Praktikum im Pressegrosso gemacht und das war tatsächlich ein Vorbild zu dem Zeitpunkt auch unternehmerischer Tätigkeit, was mir also diesen Weg Richtung Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften da auch aufgezeigt hat. Ansonsten in der Führung tatsächlich, wenn ich hinschaue, finde ich das häufig schade, wie wenig eben diese Möglichkeit zuzuhören genutzt wird und wie sehr das Führungsverständnis häufig geprägt ist von der Vorstellung, dass es eine Person an der Spitze des Unternehmens alles besser wissen und entscheiden muss, wo es dann in meiner Wahrnehmung zumindest oft noch als Schwäche gesehen wird, wenn da ein größerer Kreis vielleicht auch gleichwertig über Probleme nachdenkt und diese dann auch entscheidet. Ja.
Liegt das daran, dass eben auf die Führungsposten meist einfach immer noch Menschen mit eben diesem Selbstverständnis kommen? Ich bin da jetzt ganz oben, also muss ich die Richtung vorgeben und muss sagen, wo es lang geht? Oder ist das vielleicht auch so ein strukturelles Problem, weil Sie ja gerade auch eben auf dem Führungskreis bei Verivox angespielt haben, dass viele Unternehmen auch einfach noch eine zu starre Hierarchie in ihren Strukturen haben?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also ohne, dass ich da jetzt wirklich wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu hätte. Aber mein Eindruck ist eben, kommend aus vielen Industrien mit einer hohen Stabilität und eben diesem hohen Effizienzanspruch ist, sagen wir mal, hart gesagt, eine tayloristische Arbeitsorganisation über viele Hierarchiestufen lange auch sehr erfolgreich gewesen. Das bringt dann auch ein entsprechendes Führungsverständnis mit sich, im Kern eben den Ansatz Delegation und Kontrolle. Irgendjemand im Unternehmen vergibt eine Aufgabe, das wandert irgendwie durch die Organisation, irgendwie wird das bearbeitet und dann wandert das zurück und irgendjemand beugt sich darüber und befindet das für gut oder für nicht so gut. In der Welt, in der ich unterwegs bin, wo sich sehr schnell sehr komplexe Herausforderungen stellen und sich Dinge auch sehr, sehr schnell verändern, glauben wir und glaube ich, ist diese Organisationsform zu langsam und führt nicht in der Geschwindigkeit zu den besten Ergebnissen. Deswegen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, und das differenziert uns auch sehr stark bei Verivox, wir führen sehr stark über Ziele, über Freiräume und über Vertrauen. Und das schlägt sich beispielsweise auch in der Präsenz im Büro nieder, wo wir sagen, es gibt 4 Tage Präsenz im Büro und darüber hinaus organisieren sich die Teams selber, weil sie näher an den Problemen sind und weil sie schneller in dem richtigen Kreis die Lösung dann auch erarbeiten können. Das erfordert aber unheimlich viel Mut und unheimlich viel Zutrauen, auch von den Führungskräften. Also ich muss sehr stark loslassen auf Fragen, die manchmal kommen, sage ich, das weiß ich nicht, das wird irgendwo in diesem Unternehmen sicher sehr gut gelöst, ohne dass ich dabei bin. Und das passiert jeden Tag an ganz vielen Stellen. Aber es hat zwingend die Voraussetzung, ein anderes Führungsverständnis für sich auch zu entwickeln und eben nicht davon auszugehen, dass ich als Geschäftsführer dieses Unternehmens A, alles wissen muss, B, alles kontrollieren muss, C, alles entscheiden muss.
Sie sind seit Oktober 2019 CEO von Verivox. Das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Unternehmenskultur, gab es die vorher schon und Sie mussten nur noch in Anführungsstrichen so ein bisschen nachschärfen, oder ist es tatsächlich etwas, was Sie vor allem mitgebracht, eingefordert haben?
Also CEO bin ich tatsächlich erst seit Mitte 2020, davor war ich Geschäftsführer, also nicht Sprecher der Geschäftsführung. Und es ist etwas, was wir gemeinsam, aber stark getrieben durch mich, seit Mitte 2020 auf und umgebaut haben. Auch mit manchen Sackgassen, die wir dann hinterher korrigiert haben. Es hat nicht alles sofort funktioniert, das ist auch ein Weg. Aber mit sehr viel Unterstützung aus diesem Leadership-Team, aber auch von ganz vielen Mitarbeitern von Verivox, die dieses Modell leben wollen und die das auch sehr stark selber definieren. Das ist auch eine Besonderheit bei uns. Grundsätzlich können alle Mitarbeiter an der Entwicklung dieser Organisation mitarbeiten und diese Fragen bearbeiten. Und ganz viele Dinge, die da besser gemacht werden, sind mir gar nicht als Problem bekannt. Es macht aber das Unternehmen jeden Tag deutlich besser durch das Engagement der vielen Mitarbeiter.
Grund meiner Frage war auch, oder der Hintergedanke, das, was Sie ja auch schon eingangs so ein bisschen beschrieben haben, dass es ja eben immer auch Unsicherheiten gibt bei dieser, ich sage jetzt mal, so etwas freieren Art zu führen. Ja, das braucht ja irgendwie den Mitarbeiter, der dann auch die Dinge von sich aus erkennt, die Dinge in die Hand nimmt. Und das gehört ja, glaube ich, auch zur Wahrheit, weil es eben so selten dieses kooperative Führungsmodell in deutschen Unternehmen gibt, sind ja auch viele Angestellte da eher verunsichert. Haben Sie diese Unsicherheit auch gespürt und wie gehen Sie damit um?
Teilweise. Also was ich gespürt habe, ist sehr viel Engagement von vielen Mitarbeitern, die sich sehr über diese Möglichkeiten freuen und die auch sehr stark nutzen und da eben sehr viele Vorteile drin sehen. Grundsätzlich glaube ich, Ganz im Kern ist es eine Frage des Menschenbildes. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Menschen nicht arbeiten, sondern das nur tun, wenn ich hinter ihnen stehe und ihnen in den Nacken atme, dann werde ich anders führen, als wenn ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir viele motivierte Mitarbeiter haben, die tolle Dinge können und gerne für Verivox ihre Fähigkeiten da einbringen möchten. Natürlich ist so eine Veränderung immer auch mit Unsicherheiten verbunden. Und gerade wenn es so ist, dass es ja wenige Vorbilder gibt, also kein Mensch würde in einer hierarchisch strukturierten Organisationen immer nach den Details fragen, sondern sagt man, ja, das weiß ich, da gehe ich zum nächsten Chef und dann wird das irgendwie geregelt. Wenn das anders ist, stellen sich auf einmal viele grundlegende Fragen und das führt dann eben auch zu Verunsicherungen. Aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr stolz drauf und sehe, wie enorm uns das dann unterscheidet und ich sehe auch, wie gut das funktioniert. Insofern bin ich da sehr überzeugt von diesem Weg.
Letzte Worte.
Sehr schön. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Element dieses Podcasts. Ich habe für Sie drei Sachen mitgebracht. Ein Zitat, eine Entscheidung zwischen zwei Dingen und einen Satz, den Sie beenden sollten. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Das Zitat kommt vom Physiker Albert Einstein. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Das ist sehr richtig.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, Meditation oder Handball?
Meditation.
Und der zu vollendende Satz. Wenn ein Meeting kurzfristig gestrichen wird, dann...
Dann ist es ein bisschen die Frage, was das für ein Meeting war, aber grundsätzlich habe ich genügend Themen, die dann den Platz einnehmen, die ich dann erledigen kann und dann bin ich auch nicht immer traurig.
Und Sie würden nicht dann schnurstracks in die Garage gehen und an den Motorrädern rumschrauben, 20 Minuten lang?
In der Regel nicht. Das ist dann eher was fürs Wochenende oder sonstige Freizeit.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, Herr Puschmann.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Tja, vielleicht wechseln Sie jetzt gleich den Stromanbieter, vielleicht denken Sie aber auch noch ein wenig darüber nach, was Sie eigentlich ganz spontan machen würden, wenn mal ein Meeting abgesagt wird. Und wenn Sie darüber auf ein paar Anregungen, Ideen und Impulse für diesen Podcast kommen, wir freuen uns drauf. Schreiben Sie uns an chefgespräch@vivo.de. Und wir freuen uns übrigens auch über positive Bewertungen bei Apple, bei Spotify und jeder anderen Plattform, auf der Sie das Chefgespräch hören. Bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.